Liebe Geschwister, liebe Freunde, einen gesegneten Sabbat wünsche ich euch. Wenn ich so rede, dann versteht ihr mich vermutlich ein bisschen schlechter als vorher. Wenn ich meine Hände vor den Mund halte, dann wird es noch schwieriger, mich zu verstehen. Nicht gehört zu werden, ist ein Schicksal, was viele Menschen heute immer noch haben, in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Adventgemeinde. Vergangene Woche hatte ich eine Zeitschrift von einer Lebensmittelkette in der Hand. Und zwischen Rezepten und einer Werbung für das neueste Duschgel, einer Anleitung für eine Gurken-Honig-Maske, die entspannend wirken soll, stand eine Anzeige. Sie fiel mir auf, sie war in großen roten Buchstaben geschrieben. Dort stand »Stärker als Gewalt«. Es handelt sich hier um eine Initiative, die Menschen helfen möchte, sich aktiv gegen körperliche, sexuelle oder physische Gewalt einzusetzen und bietet Hilfe für all diejenigen, die davon betroffen sind. Wir wissen, dass besonders in den jetzigen Zeiten, wo wir ja auch mehr räumliche Einschränkungen haben, die Gewalt deutlich zugenommen hat, auch innerhalb von Familien und Partnerschaften. Heute ist der End-It-Now-Tag, was übersetzt so viel wie beende es sofort, beende es jetzt bedeutet. Das ist ein Tag, den unsere adventistische Frauenabteilung ins Leben gerufen hat und der es wagt, das Tabuthema Gewalt und sexuellen Missbrauch anzusprechen. Das ist ein total wichtiges Thema und gleichzeitig ist es unendlich traurig. Aber Gewalt passiert, leider auch in unseren Reihen, und deshalb darf darüber nicht geschwiegen werden. Körperliche Gewalt ist dabei ein Thema, aber es geht ebenso um die häufig unterschätzte, um den häufig unterschätzten verbalen Missbrauch. Es geht hier nicht um fehlendes Taktgefühl, auch nicht um einen Streit, sondern um Personen, die versuchen, Macht zu erlangen, zu manipulieren und ihr Gegenüber unter Kontrolle zu haben, es zu beherrschen. Langsam aber sicher wird das Selbstwertgefühl vom Opfer zerstört. Und es ist wichtig, dass, wenn man so etwas erlebt, dass man eine Vertrauensperson findet. Das kann der Seelsorger, der Pastor, ein Psychologe, der nette Nachbar, ein Freund sein, der einem nahesteht. Aber es ist wichtig, dass wir darüber reden. Und wenn jemand zu uns kommt mit so etwas, dann ist es auf jeden Fall relevant, dass wir nicht mit etwas wie »Jetzt hab dich mal nicht so« oder »Ist ja nicht so wichtig« oder ein »Ich misch mich nicht ein« reagieren, sondern mit echter Anteilnahme und mit dem Versuch zu helfen, wo immer es geht. Auch im Sinne von dem, was Paulus im Galaterbrief schreibt, dass wir einander Lasten tragen sollen, ist es unsere Verantwortung, dass wir nicht unsere Augen verschließen und auch nicht den Mund mit einer Maske oder mit einer Hand daran hindern, Missbrauch und Gewalt öffentlich anzusprechen. Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt eine kurze Zeit stille seid und einfach über dieses Thema nachdenkt. Das waren jetzt gerade mal 30 Sekunden. Eine kurze Zeitspanne. Aber 30 Sekunden voller Gewalt ziehen sich ins Unendliche. Ihr Lieben, ich habe euch jetzt einiges zugemutet mit diesem eher schwierigen Einstieg. Aber ich denke, dass ihr die Wichtigkeit und die Relevanz von dem Thema seht. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen in der Bibel lesen. Den Bibeltext für heute, den findet ihr im Buch Esther und dort gleich im ersten Kapitel die ersten 5 Verse. Also das Buch Esther und dort die Verse 1 bis 5. Folgendes ereignete sich in den Tagen von König Ahasveros. Ahasveros herrschte über 127 Provinzen, die von Indien bis nach Kusch reichten. Damals regierte er von der Burg Susa aus. Im 3. Jahr seiner Herrschaft gab er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Beamten, für die Befehlshaber der Heere Mediens und Persiens, für die Adligen und die Provinzverwalter. Das Fest dauerte 6 Monate und es war eine Zurschaustellung des unermesslichen Reichtums seines Königreiches und dessen unerhörter Pracht und Größe. Als diese Zeit vorüber war, gab der König ein Festmahl für alle Bewohner der Burg Susa, vom höchsten bis zum niedrigsten. Das Bankett dauerte 7 Tage und wurde im Garten des königlichen Palastes veranstaltet. Der Text geht jetzt noch weiter und da beschreibt er, wie kunstvoll alles geschmückt war und aus was für kostbaren Materialien alles gefertigt wurde. Selbst die Getränke wurden in goldenen Unikatbechern gereicht. Und dann erfahren wir aus dem Vers 9, Königin Vashti gab zur gleichen Zeit ein Festmahl für die Frauen des Hofstaates von König Ahasveros. Wir befinden uns hier zeitlich gesehen gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus, als König Ahasveros, oder vielleicht kennt ihr ihn besser unter dem griechischen Namen Xerxes, regierte. Persien war hier auf der Höhe seiner Macht. Die Aufstände in Ägypten und in Babylonien hatte der König niedergeschlagen. Und jetzt ist er der Herr des Persischen Reiches und als solcher feiert er seine Macht. Eine Art Siegesfeier, denn jetzt, wo endlich die Aufstände beseitigt sind, kann er seine Größe demonstrieren, ohne Angst zu haben, dass irgendwo ein Aufstand ausbricht. Ein halbes Jahr lang Festessen muss man sich erstmal leisten können. Und um auch die Gunst von dem Volk in Susa zu gewinnen, macht er auch für sie ein Fest. Susa war damals prachtvoll ausgebaut und der königliche Palast, der stand ungefähr 40 Meter über der Stadt. Susa lag in einer fruchtbaren Umgebung. Und die Frauen, die feierten parallel dazu. Jetzt sind wir am letzten Tag des Festes angelangt. Der König ist angetrunken. Und nun möchte Xerxes Vashti, seine Favoritin, von all seinen Frauen holen lassen. Er gibt hierfür den 7 Eunuchen den Auftrag, sie zu bringen. Das heißt also, dass der Auftrag einen offiziellen Charakter bekommt, wenn die 7 Eunuchen sie holen sollen. Und was Vashti dann tut, das können wir im Vers 11 lesen. Und dort steht, sie sollte ihre Königskrone tragen, um den Burgbewohnern und Fürsten ihre Schönheit vorzuführen, denn sie war eine sehr hübsche Frau. Vashti soll also vor den König kommen, in eine Versammlung von offensichtlich angetrunkenen Männern. 2-mal betont der Text hier die Schönheit von Vashti. Das verdeutlicht, dass der König sie als Objekt sieht also wie ein Besitztum, vorzeigen möchte, genauso wie er das also schon das ganze vorherige halbe Jahr mit seinem Reichtum gemacht hat. Er will also mit ihr angeben. Aber der letzte Tag des Festes wird zum Tag des Skandals. Und warum? Das steht im Vers 12. Doch als die Eunuchen Königin Vashti den Befehl des Königs überbrachten, weigerte sie sich zu kommen. Das erboste den König und sein Gesicht rötete sich vor Zorn. Ja, wir können jetzt nur erahnen, was das für eine dramatische Situation war. Ich vermute, dass die Eunuchen, die zu Vashti gekommen sind und ihr gesagt haben, der König möchte, dass du kommst, dass sie total ungläubig waren, dass jemand es wagt, sich dem Befehl des Königs zu widersetzen. Sicherlich versuchten sie alles, um Vashti zu überzeugen, aber Vashti blieb bei ihrem Nein. Die Bibel verrät uns nicht, warum Vashti nicht kommen wollte, warum sie nicht einfach zähneknirschend ihre Krone nahm, zum König ging und dann wieder in ihre Paläste floh. Es mag naheliegen, dass sie sich nicht zwingen und nicht demütigen lassen wollte, sich nicht wie ein Objekt behandeln lassen wollte, nur auf ihre Schönheit reduziert. Vashti hat damit aber den offiziellen Befehl des Königs verweigert. Sie hatte Mut. Ihr kann man nur Respekt zollen. Sie beugt sich nicht, lässt sich nicht demütigen. Und sie verliert auch ihre Selbstachtung nicht. Ihre Weigerung ist damit ein Ausdruck von Selbstbestimmung, den Frauen in der damaligen Zeit nicht zugestanden wurde. Nicht gegenüber ihren Ehemännern und schon gar nicht gegenüber dem König. Einen besseren und einen wirkungsvolleren Zeitpunkt zum Widerspruch hätte Vashti sich eigentlich nicht aussuchen können. Sie lässt den König mitteilen, nein, ich komme nicht. Und sie wusste, was sie tat, immerhin kannte sie ja den König und wusste, dass Zeitzeugen, das wissen wir heute, ihm einen sehr wankelmütigen Charakter attestiert haben, der ab und zu zwar großzügig, aber dann auch in sehr, sehr starken Zorn geraten konnte. Das wusste sie. Und sie wusste, dass sie ihn bloßgestellt hatte, denn der Befehl wurde ja vor Augen und Ohrenzeugen gegeben vom König. Xerxes und sein Zorn, das ist schon legendär, ja? Also griechische Schriftsteller berichten uns von seinem Zorn mehrfach. So wird erzählt, dass er während seines griechischen Feldzugs sehr zornig gewesen war, weil dort ein starker Sturm zwei Brücken zerstört hatte. Xerxes war darüber so wütend, dass er das Meer mit 300 Peitschenhieben bestrafen ließ, Fußfesseln hineinwerfen ließ und den Erbauern der Brücke erging es nicht gut. Sicherlich, so ein Zornesausbruch ist extrem. Und ich vermute, keiner von uns reagiert in so einer Weise, wenn der Partner den Müll nicht rausgebracht hat oder man unpünktlich war in einem Meeting. Aber Zorn an sich, den kennen wir alle. In unserem Leben und auch in verschiedenen biblischen Berichten und Persönlichkeiten. So hat zum Beispiel Naaman fast vor Wut seine eigene Heilung verpasst. Und auch Paulus schreibt ganz offen darüber, dass auch gläubige Menschen zornig und wütend werden können. Und es ist wichtig, dass wir das erstmal wahrnehmen, dieses unliebsame Gefühl, was sich breit macht. Im Epheserbrief 4, Vers 26 gibt Paulus uns den sehr wertvollen Rat: Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das ist etwas, was weiterhelfen kann. Dinge ansprechen, sie nicht mit uns tragen, nicht in uns hineinfressen, sondern sie ausdrücken. Und das nicht hinter dem Rücken oder so, dass man übereinander lästert, sondern indem man das zu der Person geht, weil alles andere das Miteinander vergiftet. Indem wir konstruktiv, liebevoll und höflich das Gespräch miteinander suchen und so Dinge aus dem Weg räumen. Paulus rät uns, auf diese Weise mit unserer Wut und mit unserem Zorn zu verfahren, und so wird Vergebung möglich. Aber nochmal zurück zu Vashti und ihrer unglaublichen Charakterstärke. Der König Xerxes scheitert also am Nein von einer Frau auf dem Höhepunkt seiner Machtdemonstration. Alle gehorchen ihm, nur seine eigene Frau nicht. Die, so ist ja seine Sichtweise, zu seinem Besitz gehört. Lesen wir die Geschichte weiter im Esther-Buch, dann erfahren wir, dass Xerxes mit dieser Demütigung nicht zurechtkam. Er beruft ein Gremium ein, das darüber berät, wie man Vashti bestrafen soll und wie er seine angeknackste Autorität wieder reinwaschen kann. Dass eine Frau sich gegen ihn auflehnt, hat er noch nicht erlebt. Die Fürsten beraten und sehen in Vashtis Vergehen nicht nur eine Majestätsbeleidigung, sondern auch eine Gefahr für die persische Rechtsordnung. Eine Gefahr für alle Ehemänner, wenn sich andere Frauen an Vashtis Beispiel folgen würden. Dann würde die patriarchalische Familienstruktur leiden. Das Ergebnis der Beratung ist, dass Vashti ihre königliche Würde, ihren Rang verliert, aber aller Voraussicht nach im Frauenpalast bleiben darf. Sie darf allerdings den König nicht mehr sehen. Ob das für sie jetzt eine Bestrafung ist oder nicht, können wir dahingestellt lassen. Auf jeden Fall aber ist König Xerxes der Meinung und eitel genug, um das als Höchststrafe anzusehen. Aber es ist erstaunlich, was das einfache Nein einer Frau ausgewirkt hat. Es wurde zu einer Staatsangelegenheit. Die Männer fühlten sich so verunsichert, dass sie das in eine gesetzliche Grundlage schufen, um das Patriarchat zu stärken. Vashti wird Esther vermutlich nie kennengelernt haben. Aber auch Esther war nicht so fügsam, wie der König sich das vermutlich erträumt und gewünscht hatte. Esther griff sogar in die Politik ein, um ihr Volk zu schützen. Die Theologin Friedhilde Stricker sagte dazu: Das Buch Esther setzt beiden Frauen ein Denkmal. Vashti als derjenigen, die Nein sagt und dadurch den Weg für Esther freimacht. Und Esther, die aufsteht und ihre Chance nutzt, das Volk Israel zu retten. Eine Nicht-Jüdin arbeitet Hand in Hand mit einer Jüdin zum Wohle des Volkes Gottes. Und auch wenn die beiden Frauen sich wahrscheinlich nie persönlich kennengelernt haben, ohne die Vorarbeit der einen wäre das Lebenswerk der anderen nie möglich gewesen. Und die Vorarbeit bezieht sich sicherlich auf das Nein von Vashti, aber auch darauf, dass sich beim König Xerxes etwas verändert hat und er dadurch besser auf Esthers Auftritt vorbereitet war. Das Esther-Buch an sich ist das Buch, so wurde mal gesagt, das Buch der Weltliteratur, das am überzeugendsten von Gott redet, ohne seinen Namen zu nennen. Denn den Namen Gottes werdet ihr im gesamten Esther-Buch nicht finden. In den ganzen 10 Kapiteln wird er nicht erwähnt. Vielleicht, weil der Autor vom Buch wollte, dass wir selber Gott entdecken, wenn wir die Handlung lesen. Und vor allen Dingen, dass wir auf verdeckte Hinweise achten, wo Gott vielleicht doch verdeckt der Hauptakteur ist und durchschimmert. So ist zum Beispiel Mordechai als Nachkomme der Kisch vorgestellt. Also wird er dem Haus von Saul zugerechnet. Ein positives Beispiel quasi. Und dann ist sein Gegenspieler der Haman. Haman wird als Nachkomme Agags, also Nachkomme des Königs von Amalek, identifiziert. Und ihr wisst, geschichtlich gesehen sind die Amalekiter die Feinde von Israel gewesen. Und gleichzeitig hat Israel aber die Zusage bekommen von Gott, dass die Amalekiter sie niemals vernichten würden. Also durch dieses Buch schwingt durch solche kleinen Anspielungen, davon gibt es mehrere, schon die ganze Zeit die Hoffnung und das Vertrauen mit, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Ein Beispiel dafür, wie verdeckt Gott eben doch der Hauptakteur im Esther-Buch ist, obwohl er nie direkt benannt wird. Durch das ganze Buch Esther zieht sich die Rettungsgewissheit durch, dass Gott uns nicht alleine lässt, auch wenn es dunkel ist. Und im Esther-Buch ist es zwischenzeitlich sehr dunkel. Und auch wenn Gott nicht sichtbar ist, verhüllt im Hintergrund agiert, ist er da. Und gleichzeitig unterstreicht das Buch Esther unsere menschliche Verantwortung, die wir alle haben. Denn die Freiheiten, die wir heute haben, von denen wir profitieren, explizit auch Frauen, dass wir wählen dürfen, dass wir Bildung haben, die wären so nie entstanden, wenn es nicht Menschen gegeben hätten, Männer und Frauen, die sich für diese Rechte eingesetzt haben, die sich aufgelehnt haben gegen gesellschaftliche Verhältnisse und nicht stillschweigend sich in Rollen haben pressen lassen. Und auch das ist für uns heute wichtig, dass wir diesen beiden mutigen Frauen, Esther und Vashti, nacheifern, dass wir einen Unterschied machen, zu unseren christlichen Werten stehen und Ungerechtigkeiten ansprechen. Auch und gerade dann, wenn unser Mut nicht belohnt wird. Dass wir das beim Namen nennen und ein Licht dort sind, wo es dunkel ist. Und das Gute ist, wir dürfen wissen, wir sind nicht alleine. Gott geht mit uns und wir müssen uns nicht fürchten. Ich wünsche uns allen einen offenen Blick für unsere Mitmenschen, die sich in schwierigen, in ungerechten Situationen befinden. Und auch wenn es uns selbst so geht, dass wir uns trauen, darüber zu reden und mit Menschen zu sprechen. Und gleichzeitig auch diese Gottesgewissheit, diese Rettungsgewissheit, die durch das Buch Esther durchschwingt und die auch wir in unserem Leben haben dürfen. Gott ist der Hauptakteur in der Weltgeschichte, aber auch in unserem persönlichen Leben. Er ist der, der alles letztlich in der Hand hat, auch wenn es dunkel ist. Es gibt ja dieses Kinderlied: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Ich vermute, ihr kennt das. Ja, dann gehen die Strophen, er hält die Großen und die Kleinen und die Jungen und die Alten und. Er hält alle in seiner Hand. Und ich glaube, dass das wahr ist. Ich glaube, dass wir getragen sind von der Liebe Gottes, die da ist, auch wenn es dunkel ist. Amen. Wir wollen beten. Unser großer Vater im Himmel, danke, dass du unser Gebet hörst. Danke, dass du da bist, wenn uns Furcht befällt, wenn wir Angst haben, aber auch dann, wenn wir Freude haben, wenn es uns gut geht. Danke, dass du uns hörst, dass du uns begleitest. Danke, dass du uns auch mutig machst, dass du uns Freimut schenkst, von dir zu reden und gleichzeitig aber auch Sachen anzusprechen, wo Ungerechtigkeiten sind, weil du der Gott bist, der auf der Seite der Armen und der Schwachen ist. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir für diesen Sabbattag und bitten dich um deinen Segen für heute und für die neue Woche. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du gegenwärtig bist. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.